Wenn Menschen alles verloren haben, Sicherheit, Heimat, vertraute Gemeinschaft, kommt zum Vorschein, worauf sie innerlich wirklich hoffen. Die Psalmen der Söhne Koras zeichnen das Bild von Gläubigen, die in äußerer Gefangenschaft leben, innerlich aber mit einer tiefen Sehnsucht nach Gott selbst erfüllt sind. Ihr Blick geht weg von religiöser Leistung und äußerem Erfolg hin zu einem persönlichen, durstigen Verlangen nach dem lebendigen Gott, wie ein Hirsch nach frischem Wasser. Gerade in dieser Spannung zwischen Leid, Erinnerung und Hoffnung öffnet sich eine Linie, die bis zu Christus führt und uns zeigt, was es heißt, Gott in seinem Haus und in seiner Stadt zu genießen. Vom Gesetz zu Gott selbst, das Verlangen nach dem lebendigen Gott. Am Anfang des Psalmbuches steht ein Mensch, der an der Weisung Gottes Freude hat, über sie nachsinnt und dadurch wie ein Baum an Wasserbächen wird. Das ist kostbar, Gottes Wort ordnet, klärt, grenzt ein und schenkt Fruchtbarkeit. Doch im zweiten Buch der Psalmen verdichtet sich der Blick. Plötzlich ist nicht mehr die Weisung im Vordergrund, sondern der Gott, von dem diese Weisung kommt. Der Psalmist sagt, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Nicht mehr das richtige System, nicht einmal das richtige Verständnis, stillt ihn, seine Seele schreit nach einer lebendigen Begegnung. Das Gesetz spricht von Gott, aber der Durst geht auf Gott selbst zu. Darin liegt die Hörführung, der Mensch Gottes wird von der Freude an der Ordnung in die Unruhe der Sehnsucht nach der Person hineingezogen. Psalm 1, das einleitende Wort des ersten Buches, beginnt mit dem Gesetz. Das zweite Buch aber beginnt mit Gott. Was ziehen wir vor, das Gesetz oder Gott? Wollen wir wie ein Baum sein, der an die Wasserbäche verpflanzt ist, indem wir am Gesetz unsere Lust haben, oder wie ein Hirsch, der nach Gott lechzt? Zwischen Gott und dem Gesetz gibt es gewiss keinen Vergleich. Das zeigt uns, dass das zweite Buch der Psalmen höher ist als das erste. Diese Sehnsucht bleibt nicht in frommer Ideallandschaft. Sie bricht auf in einer Situation von Spott, innerer Dunkelheit und äußerer Entfernung vom Heiligtum. Meine Tränen sind mein Brot geworden Tag und Nacht, da man den ganzen Tag zu mir sagt, wo ist dein Gott? Gerade hier zeigt sich, wie viel höher das Verlangen nach Gott selbst ist als jede religiöse Sicherheit. Wer sich auf Ordnung und Gesetz stützt, kann sie verlieren, wer an schöne Erfahrungen hängt, kann sie nicht festhalten. Aber wer sich an Gott selbst klammert, bleibt suchend auch dann, wenn Antworten fehlen. So ruft der Psalmist mitten in seiner Zerrissenheit zu seiner eigenen Seele, hoffe auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für die Rettungen seines Angesichts. Geistliches Leben heißt dann nicht unerschütterliche Stimmung, sondern ein beharrliches Sichwenden zu Gott durch wechselhafte Gefühle, Erinnerungen und Zweifel hindurch. Darin wächst ein leiser, doch tiefer Trost, der, nachdem wir dürsten, ist mehr als unser eigenes Herz, und je mehr alles andere wankt, desto klarer wird, dass der eigentliche Segen in ihm selbst liegt. Wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Tränen sind mein Brot geworden Tag und Nacht, da man den ganzen Tag zu mir sagt, wo ist dein Gott? Wer sich in der Unruhe von Psalm 42 wiederfindet, steht nicht niedriger da als der Mensch aus Psalm 1, er wird nur weiter hineingeführt. Dort, wo vertraute religiöse Stützen brüchig werden, erwacht das nackte Sehnen nach dem lebendigen Gott. Dieses Verlangen muss nicht glatt, nicht widerspruchsfrei sein. Es reicht, wenn es wieder und wieder den Weg zu Gott findet, manchmal nur im Inneren flüstern, du bist es, den ich will, nicht nur deine Hilfe, nicht nur deine Ordnung. In dieser Ausrichtung wächst ein verborgener Genuss, wir entdecken, dass Gott sich nicht nur über Gehorsam freut, sondern sich in Christus selbst zu unserer Quelle macht. Wer so lernt, Gott um seiner selbst willen zu suchen, erfährt nach und nach, dass selbst in Tränen, Fragen und inneren Spannungen ein tieferer Frieden aufscheint. Der Frieden eines Herzens, das weiß, ganz gleich, wie es in mir aussieht, mein Leben hängt an einem lebendigen Gott. Gottes Haus und Gottes Stadt, Christus als Weg in den intensiven Genuss Gottes. Das Sehnen des Psalmisten richtet sich nicht in eine unbestimmte Weite, sondern gewinnt Kontur in den Bildern von Haus und Stadt Gottes. Er erinnert sich daran, wie er in der Festgemeinschaft einherzog, in der Schar, sie führte zum Hause Gottes, mit Klang des Jubels und Dankes. Zion, der Berg, auf dem das Haus Gottes stand, und Jerusalem, die Stadt, in der Gott herrscht, werden zu Trägern einer inneren Gewissheit, Gott will nicht fern, ungreifbar und abstrakt bleiben. Er wählt sich Wohnstätte und Stadt, um mitten unter seinem Volk gegenwärtig zu sein. So wird das Verlangen nach Gott konkret zu einem Verlangen, bei ihm zu wohnen, in seinem Herrschaftsbereich zu leben, von ihm umgeben und durch ihn geprägt zu sein. Der universale Gott befindet sich in seinem Haus, seiner Wohnstätte. Gottes Haus ist sowohl Christus als die Stiftshütte und der Tempel Gottes als auch die Gemeinde als die Vergrößerung Christi, der vergrößerte Tempel. Einerseits ist Gott in Christus unser Zuhause, unsere Wohnstätte, und andererseits sind wir als Gemeinde sein Zuhause, seine Wohnstätte. Im Licht des Neuen Testaments erkennen wir, wie diese Bilder in Christus erfüllt und zugleich übertroffen sind. Er sagt, ich bin der Weg und die Wirklichkeit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und von ihm heißt es, das Wort wurde Fleisch und Stiftshüttete unter uns, er selbst ist der wahre Tempel, der Tempel seines Leibes. In ihm kommt der universale Gott in eine greifbare Nähe, die tiefer reicht als jeder irdische Wallfahrtsort. Zugleich baut er durch sein Leiden, seine Auferstehung und seinen erhöhten Dienst die Gemeinde zu einer Wohnstätte Gottes im Geist auf. Wer Christus im Glauben ergreift, betritt den Raum des Vaters, wer zur Gemeinde gehört, wird in die Wirklichkeit der Stadt Gottes hineingenommen, in der Gottes Gegenwart erfahrbar wird als Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Damit wird die Sehnsucht der Psalmisten prophetisch, ihr Schmerz über die Entfernung von Zion und Jerusalem weist auf die tiefere Not des Menschen, ohne Gottes Gegenwart zu leben. Und ihr Trost liegt letztlich in dem, der selbst der Weg zum Vaterhaus ist und zugleich den Vater in seinem Volk wohnen lässt. In Christus muss niemand mehr an einem äußeren Ort sein Glück suchen, und doch bleibt das Bild des Hauses und der Stadt hilfreich, um zu verstehen, wie konkret Gott sich genießen lässt, als der, bei dem wir zu Hause sind, und als der, dessen Herrschaft Räume schafft, in denen Gemeinschaft, Anbetung und gelebte Gerechtigkeit möglich werden. Wer diesem Christus vertraut, entdeckt, dass das Haus Gottes nicht nur ein Fernziel, sondern eine gegenwärtige Wirklichkeit ist und dass jede Sehnsucht nach einem anderen Leben in Wahrheit ein Echo des Rufes Gottes ist, in seinem Haus und seiner Stadt bei ihm zu sein. Aus dieser Sicht bekommt auch unser Gemeindeleben ein anderes Gewicht. Es ist nicht lediglich eine religiöse Struktur, sondern der Ort, an dem der leidende, erhöhte und regierende Christus sein Volk um sich sammelt, es lehrt, tröstet und regiert. In aller Unvollkommenheit der sichtbaren Gemeinde dürfen wir zugleich etwas von der unsichtbaren Stadt Gottes vorauskosten. Das kann den Mut stärken, die Mühen von Beziehungen, Dienst und Alltag im Licht des größeren Bildes zu tragen. Unsere oft müde Teilnahme am Gottesdienst, unsere manchmal nüchterne Sicht auf Gemeinde darf sich neu von der Sehnsucht der Psalmisten anstecken lassen. Es geht darum, gemeinsam in das Haus und den Bereich des Gottes zu kommen, der uns in Christus den vollen Genuss seiner selbst eröffnet hat. In dieser Perspektive werden selbst begrenzte Versammlungen zu Vorhöfen der kommenden Stadt und jede Begegnung mit Christus mitten unter seinen Menschen zu einem Vorgeschmack des ungetrübten Lebens in Gottes Gegenwart. Daran will ich denken und vor mir ausschütten meine Seele, wie ich einherzog, in der Schar sie führte zum Hause Gottes, mit Klang des Jubels und Dankes. Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg und die Wirklichkeit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wer heute nach einem intensiveren Genuss Gottes fragt, steht damit in der Linie dieser alten Lieder. Die Bilder von Haus und Stadt helfen, das eigene Glaubensleben nicht nur als private Beziehung, sondern als Hineingestelltsein in einen Raum zu sehen, in das Haus des Vaters und in die Stadt des Königs. Christus ist der geöffnete Weg in diesen Raum, die Gemeinde ist die gegenwärtige Form, in der er sich auf der Erde zeigt. Je mehr das Herz sich auf ihn als den wahren Tempel ausrichtet und das oft unspektakuläre Gemeindeleben als seine Wohnstätte im Geist wahrnimmt, desto weniger wird man vom äußeren Eindruck abhängig. Dann kann auch eine kleine, unscheinbare Versammlung zu einem Ort werden, an dem das leise Staunen wächst. Gott lässt sich wirklich genießen, hier, mitten unter uns, durch den, der gesagt hat, ich bin der Weg, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Gnade für Rebellische, die Söhne Koras und unsere gemischte Erfahrung. Die Überschrift vieler Psalmen nennt eine Herkunft, die aufhorchen lässt, von den Söhnen Koras. Korach war der Anführer eines Aufruhrs gegen Mose und damit gegen Gott selbst, und sie erhoben sich gegen Mose, und sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron und sagten zu ihnen, genug mit euch. Denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig, und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Herrn? In der Geschichte folgt auf diese Anmaßung ein Gericht, das Korach und seine Mitrebellen verschlingt. Wenn Jahrhunderte später ausgerechnet Söhne Korachs Psalmen schreiben, die die Sehnsucht nach Gottes Haus und Stadt besingen, wird daran sichtbar, wie tief Gottes Gnade reicht. Aus einer Linie des Widerstands macht er eine Linie des Lobes. Die Psalmen 42 bis 49, 84, 85, 87 und 88 sind die heiligen Schriften der Söhne Korachs. Korach war der Anführer der Rebellion gegen Mose und gegen Gott. Etwa 470 Jahre später traten zur Zeit David Samuel, der Prophet, Heman, der Sänger, und einige andere Psalmisten aus den Nachkommen Korachs, des Rebellen, hervor. Aus den Nachkommen eines führenden Rebellen wurden gottesfürchtige Psalmdichter, die Gott in ihren heiligen Schriften priesen und so ein Zeugnis hinterließen, das über Generationen bestehen bleibt. Welch eine Gnade! Chronik 6 zeichnet diese Geschichte leise nach. Dort werden Leviten benannt, die für den Dienst an der Wohnung Gottes gegeben waren, darunter Heman, der Sänger, aus der Linie Korachs. Aus der Familie eines Mannes, der Nähe zu Gottes Heiligtum missbraucht hatte, erwachsen Menschen, die mit zitterndem Herzen und brennender Sehnsucht genau dieses Heiligtum besingen. Das zeigt, wie Gott mit Schuld umgeht, er nimmt sie ernst, richtet sie und öffnet zugleich einen neuen Anfang, der tiefer demütigt und tiefer verbindet. Die Söhne Korachs tragen ihren Namen nicht aus Stolz, sondern als stilles Bekenntnis, wir kommen aus der Rebellion, und doch hat Gott uns herzugezogen in sein Haus. In ihren Psalmen ist diese Herkunft spürbar. Sie kennen die Wucht des göttlichen Gerichts, aber auch die Tiefe des Schmerzes, nicht in Gottes Gegenwart leben zu können. In Psalm 44 klagen sie, doch du hast uns verworfen und in Schande gebracht und zogst nicht aus mit unseren Heeren. Zugleich betonen sie, den Bund nicht verlassen zu haben. Hier mischen sich echtes Leiden, verzerrte Sicht und eine gewisse Selbstrechtfertigung. Gott selbst bezeugt durch andere Schriftstellen, dass Israel wirklich seine Quelle verlassen hat und eigene Zisternen grub. Die Söhne Korachs sind damit sehr nah bei uns, ihre Erfahrung ist nicht sauber sortiert, sie besteht aus Durst nach Gott, Schmerz über Umstände und einem Herzen, das sich selbst nicht ganz durchschaut. Gerade darin leuchtet Gnade auf. Gott verwirft dieses gemischte Herz nicht. Immer wieder taucht in ihren Psalmen der Ruf an die eigene Seele auf, hoffe auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen. Die Gnade Gottes zeigt sich nicht nur darin, dass er Rebellische zu Dienern macht, sondern auch darin, dass er Menschen mit innerer Mischung nicht aussondert, sondern sie auf einem langen Weg der Klärung begleitet. Wer sich in ihnen wiederfindet, darf entdecken, es ist möglich, zugleich Kind einer rebellischen Linie zu sein, geprägt von Fehlern, Mustern und Brüchen, und dennoch in Gottes Haus Platz zu haben. Und sie erhoben sich gegen Mose mit 250 Männern von den Söhnen Israel, Fürsten der Gemeinde, Berufene der Zusammenkunft, namhafte Männer. Und sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron und sagten zu ihnen, genug mit euch. Denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig, und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Herrn? Und ihre Brüder, die Leviten, waren für den gesamten Dienst der Wohnung des Hauses Gottes gegeben. Wer seine eigene Biografie als Last empfindet, geprägt von Versagen, brüchigen Beziehungen oder geistlicher Halbherzigkeit, findet in den Söhnen Korachs vertraute Gesichter. Ihre Geschichte zeigt, dass Gott nicht an familiale oder persönliche Linien von Rebellion gebunden bleibt. In Christus eröffnet er eine neue Linie, die mitten durch die alte hindurchgeht, nicht indem er Vergangenes verharmlost, sondern indem er es ans Licht bringt und darunter einen neuen Anfang setzt. Die gemischten Gefühle, das Schwanken zwischen Vertrauen und Klage, gehören zu diesem Weg. Entscheidend ist, dass die Bewegung der Seele, wie bei den Söhnen Korachs, immer wieder auf Gott zugeht, hoffend, dürstend, manchmal nur tastend. Auf diesem Weg wächst mit der Zeit ein stilles Staunen, aus dem, was zerbrochen war, wird ein Lied, und aus einem Namen, der für Aufruhr stand, wird ein Name, der mit Sehnsucht nach Gottes Haus verbunden ist. Genauso kann auch eine zerrissene Lebensgeschichte zu einem leisen, aber beständigen Zeugnis der Gnade werden, die in Christus leidet, erhöht wird und regiert. Herr Jesus Christus, lebendiger Gott, du kennst den Durst unseres Herzens besser als wir selbst. Wo wir uns wie in einem fremden Land fühlen, fern von Geborgenheit und Klarheit, richte unseren Blick neu auf dich als den Weg zum Vater, als das wahre Haus Gottes und als den König in deiner Stadt. Du hast in deinem Leiden, deiner Erhöhung und deiner Herrschaft einen Zugang geöffnet, der stärker ist als unsere Vergangenheit, unsere Verirrungen und unsere gemischten Gefühle. Dort, wo unsere Seele niedergedrückt ist und von Erinnerungen und Anklagen beschwert wird, lass uns deine Gegenwart als das Licht und die Rettung deines Angesichts erfahren. Möge in uns ein schlichtes, aber tiefes Verlangen wachsen, dich selbst zu genießen, in deinem Haus, in deiner Gemeinde und in jeder Situation unseres Lebens. Bewahre uns in deiner Gnade wie die Söhne Koras und fülle uns mit der Hoffnung auf deine ewige Stadt, in der wir dich ohne Ablenkung preisen werden. Amen.